Ich bin in der Kreuzeskirche und bei mir ist Steffen Hunder, seit 36 Jahren Pfarrer und jetzt geht's bald in den Ruhestand. Wie wird das denn?
Ja, das wird sicher eine ganz spannende Erfahrung für mich, weil ich lerne jetzt gerade während Corona, dass ich auch entschleunigt kann. Insofern ist das fast so eine Art Vorübung für meinen Ruhestand. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen Wehmut dabei, können Sie sich vorstellen. Ich bin so lange hier an diesem Ort und mit dem natürlich sehr, sehr verbunden. Und ich freue mich natürlich, dass dieser Ort jetzt wieder ein lebendiger und vitaler Ort in unserer Stadtgesellschaft ist. Insofern kann ich auch, glaube ich, mit einer großen Zufriedenheit auch sagen, ich kann das jetzt auch hinter mir lassen.
Ist es nicht trotzdem traurig, ausgerechnet in diesem Corona-Jahr zu gehen, wo man irgendwie gefühlt so viel weniger machen konnte und wo so viel brach lag?
Ja, einerseits ja, andererseits habe ich in dem Jahr noch mal ganz viele neue Dinge gelernt, die ich noch nie in meinem Leben gemacht hatte. Ich habe jetzt plötzlich Telefonandachten gehalten, wo 7, 8, 10, 15 Leute quasi mit mir zusammen einen Gottesdienst feiern. Ich habe ganz viele Gottesdienste auf YouTube gemacht. Wir haben Zoom-Konferenzen gemacht. Ich habe gelernt, man spricht gerne in die Kachel, ne, in die Fernsehkachel. Und ich habe ganz viele noch neue Formate gelernt oder eben Wohnzimmergottesdienste entworfen. Hier draußen hängt eine Wäscheleine, wo ich ganz viele Dinge an die Kirche gehängt habe und Leute das gerne angenommen haben. Insofern haben Sie recht. Sag mal, das, was man vorher gelernt hat, konnte, also viel mit Präsenz, das ging nicht. Aber ganz viele andere Möglichkeiten und gemerkt zu haben, dass das die Menschen auch anspricht, dass das auch ankommt, fand ich jetzt auch noch eine schöne Erfahrung am Ende meines Berufslebens.
Ist auch eine schöne Überlegung zu sagen, in Corona-Zeiten zeigt sich dann doch nochmal, wie wichtig Kirche auch ist.
Ja, das merke ich jetzt auch, dass ganz viele Menschen auch eine tiefe Sehnsucht haben nach der Nähe von Kirche, vom Glauben, von Erfahrungen mit dem Glauben, dass wir auch spüren, dass das wichtig ist, dass das wirklich systemrelevant ist und nicht etwas, was obendrauf kommt, sondern wir brauchen auch eine, ich sag mal, Grundierung unseres Lebens. Und da ist der Glaube ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht haben wir da jetzt auch noch mal ganz neu lernen dürfen.
Und ganz neu lernen durften Sie natürlich auch einige digitale Sachen. Quasi kurz vor der Rente sind Sie noch mal voll ins digitale Zeitalter eingestiegen.
Ja, das finde ich jetzt eigentlich ganz toll, weil wir auch merken, wie viele Menschen das annehmen. Also wir haben hier Klickzahlen, die weit über dem liegen, was man sonst an, ich sag mal, Präsenzbesuchern hatte, weil das ja ganz andere Menschen auch sind, die sagen, ach, da gucke ich mir aber an, das ist total interessant, was die Kirche da macht. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, wir als Kirchen, da würde ich jetzt mal alle Kirchen, haben uns ganz viel einfallen lassen, um die Menschen weiter zu erreichen, um unsere Botschaft unter die Menschen zu bringen.
Auf jeden Fall. Haben Sie wahrscheinlich die Zeit auch genutzt, jetzt auch, wo es, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein wenig ruhiger war, um die letzten 36 Jahre so Revue passieren zu lassen? Was sind denn Ihre ganz persönlichen Highlights aus Ihrer Wirkenszeit hier?
Ja, da gibt es wirklich ein paar Highlights. Ich habe ja in unserem Gemeindebrief, haben wir ja jetzt so ein Kaleidoskop meines Berufslebens mal aufgezogen, von 1985 bis heute. Und da sind ganz, ganz für mich berührende Begegnungen dabei. Eine ganz berührende Begegnung, die mir sehr noch im Blick ist, ist, als unsere Kirche 100 wurde, das war 1996, da ist hier in der Kreuzeskirche das schwarze Schaf vom Niederrhein aufgelaufen, zu gut Deutsch Hans-Dieter Hüsch. Hans-Dieter, großer Kabarettist, tiefgläubiger Christenmensch, hat hier eine Predigt gehalten, da war die Kirche voller als Weihnachten. Das hat mich sehr berührt. Hans-Dieter hat hier auch eine CD aufgenommen damals, Ich stehe unter Gottes Schutz, Psalmen gelesen, als Benefiz-CD zur Erhaltung der Kirche. Die wird heute noch verkauft und wir bekommen heute noch Tantiemen davon, also Benefiz-Anteile. Oder eben zweites Highlight, was für mich auch sehr schön war, ich durfte tatsächlich 5-mal mit dem ZDF einen Fernsehgottesdienst machen. Das war für mich große Freude, aber ein besonderer, der mich ganz besonders berührt hat, war 1999. Da habe ich einen Gottesdienst mit den Musicalstars von Les Miserables in Duisburg machen dürfen. Warum? 1996 war hier Joseph im Kolosseum und dann hatte ich die eingeladen von Andrew Lloyd Webber, ist eine biblische Geschichte, und dann sagte der PR-Chef, sag mal, in Duisburg läuft ein Musical, das musst du dir mal angucken, das ist ein ganz tolles Ding. Dann bin ich dahin und das Ende dieses Musicals ist der Schlusssong, da heißt es, zu lieben einen Menschen heißt das Antlitz Gottes sehen. Das singen die am Ende. Dann bin ich raus und sagte zu dem PR-Chef, Du, das sage ich jeden Sonntag, aber da kommen nicht 1.000 und zahlen auch keine 100 Mark dafür. Damals war noch ein Mark. Das müssen wir ändern. Wie willst du das ändern? Lass uns das als ZDF-Gottesdienst inszenieren. Dann haben wir hier 5 Szenen aus Les Miserables in der Kirche gespielt, gesungen. Und das Schöne war, das ist für mich sehr berührend gewesen. Ich hatte den Gottesdienst entworfen, dann kamen die vom ZDF und dann kam der Regisseur und sagte zu mir, Pastor, ich sag dir mal was, das ist alles toll, was du gemacht hast, aber du kannst nicht alle Rollen spielen. Boah, ich sag, sind Sie denn so kirchenaffin? Ja, sagte, ich war katholischer Kirchenmusiker, jetzt bin ich Regisseur beim ZDF. Ich sag, und? Ja, bei uns kommt dann immer noch eine zweite Person in die Kirche, ein Liturg oder jemand anders. Und ich werde es jetzt vorschlagen, dass der Victor Hugo noch in die Kreuzeskirche kommt. Der ist ja der Dichter gewesen. Und dann hat hier Victor Hugo, einer der Schauspieler, hat den Victor Hugo gespielt und ich war der Pastor und dann haben wir das hier inszeniert. Und ich muss sagen, es war für mich sehr berührend, weil die Reaktionen darauf waren unglaublich. Also wir haben gefühlt, glaube ich, 200 Zuschriften damals bekommen. Das war damals sehr viel. Und ich durfte damals, weil ganz viele Leute wollten sich das gerne zu Hause nochmal angucken. Ich glaube, 200 Videokassetten habe ich bis in die ganze Welt. Die weiteste ging nach Australien, weil eine Frau aus Essen stammte und im ZDF das gesehen hatte. Also das waren so, ist so eine Sache, die mich sehr berührt hat. Und wenn ich jetzt mal an die neuere Zeit natürlich denke, war natürlich hier die Rettung der Kreuzeskirche, dass es uns gelungen ist mit tollen Partnern wie Reinhard Wiesemann vom Unperfekthaus, wie Rainer Alt, einem Bauunternehmer, aber auch unserem Forum Kreuzeskirche, dass wir hier die Kreuzeskirche in einer großen konzertierten Aktion gerettet haben und sie wieder eingeweiht haben 2014 und wir wirklich ja alle das Leuchten in den Augen hatten, dass dieser Ort wirklich zu einem vitalen Lebensort ist und natürlich, das war so ein, wenn ich mal sagen will, ich bin ja nun als Theologe durchaus, ich sag mal, offen dafür, dass man auch die Wunder Gottes sich da erstellen könnte, dass in dieser Kirche Fenster von James Risi eingebaut worden sind, ist für mich gehört zu meinen Wundern meines Lebens, weil ich 2000 in New York gewesen bin, ihn dort entdeckt hatte und im Flieger saß und wirklich im Flieger, ich war mit einem Freund da, der New York kannte, wirklich den Traum hatte, ich habe es keinem erzählt, weil ich dachte, das glaubt dir keiner, I have a dream, James Risi macht Kirchenfenster für unsere Kreuzeskirche und dieser Traum ist dann Realität geworden, weil die Firma, die solche Fenster macht, die Firma Derix, die auch das Richterfenster im Kölner Dom gemacht hat, die Chefin flog dann das Jahr drauf nach New York und ich hatte ihr die Idee mitgegeben und James Risi hat die Idee gehört und sagte nur einen Satz, Jazz, I do it, ja, ich tue es. Und er hat diese Fenster entworfen, er hat sie gar nicht mehr erlebt, er ist 2011 verstorben, aber wir haben sie 2016 hier einbauen dürfen und das war bis heute für mich eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Menschen kommen hier rein, gucken, staunen und ihnen wird ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war der Traum von James Risi. Er wollte mit seiner Kunst den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und jetzt haben wir hier die frohe Botschaft von James Risi in der Kirche.
Es sind aber auch ganz besondere Fenster. Ich sag mal, wer das nicht weiß und die das erste Mal sieht, denkt jetzt ganz platt, hat das ein Kind gemalt.
Ja, das ist ja auch der Clou an Pop Art. Wir hatten ja gerade jetzt hier eine große Ausstellung von Keith Haring in unserem Museum. Die Pop Art lebt ja davon, dass sie, man spricht dann auch von Nature Culture in New York. Und das war auch die Idee von James Risi, der tatsächlich Kunstgeschichte studiert hat in Florida. Ich habe eine große Ausstellung in Mainz von ihm gesehen. Der hat auch ganz andere Kunst gemacht. Also der hat auch ganz klassisch gemalt. Aber er hatte die Idee, ich möchte gerne eine Kunst machen, die Menschen froh stimmt. Der war ja sein Leben lang New Yorker. Der war der Erste, der zum Beispiel Häusern lachende Gesichter gegeben hat. Und er hatte auch die 3D-Technik entwickelt. Auch da muss ich sagen, das war so sein Traum. Und der war ein Workaholic. Der hat unglaublich viel produziert, weil er eben aus einer wirklich ganz einfachen Familie kam und immer das Gefühl hatte, da möchte ich nie wieder hin. Ich möchte gerne mit meiner Kunst die Menschen glücklich machen. Und er hat ja weltweit ausgestellt. Der hat Flugzeuge bemalt, es gibt eine Kondormaschine, es gibt 3 Beatles, also 3 Autos, die er bemalt hat. Er hat 2 Olympiaden gestalten dürfen. Also er ist einer der großen Pop-Art-Künstler gewesen, aber Sie haben recht, wenn man hier reinkommt, denkt man sich, huch, Das ist aber jetzt eine ganz einfache Form von Kunst. Es ist eben Pop-Art, muss man einfach sagen. Muss man mögen oder nicht mögen. Das ist ja wie andere Kunst auch, wo man sagt, das ist jetzt nicht meine Kunst. Mich hat die fasziniert. Wie gesagt, ich habe ihn in New York in einer Galerie entdeckt und das hat mich völlig weggeflasht. Manchmal passiert ja sowas. Und das hat mich bis heute, ja, ist das bei mir geblieben.
Aber ob man es mag oder nicht, es ist in jedem Fall ein Hingucker. Jeder guckt und denkt, wow. Egal, ob ein positives oder ein nicht so positives, aber immer ein Wow. Und Sie und James Rhys, Sie haben ja tatsächlich auch was gemeinsam, den Workaholic. Ja. Sie haben ja auch unfassbar viele Dinge möglich gemacht und ein Potpourri an Hobbys, die Sie betreiben. Unter anderem schreiben Sie ja auch Krimis. Wie machen Sie das alle neben Ihrer Gottesarbeit?
Ja, ich sage immer, wenn andere sich entspannen und ein Buch lesen, habe ich gesagt, schreibe ich mal was. Ich bin jemand, der eben auch gerne gelesen hat, das stimmt, aber dann gemerkt habe, auch ich habe eher die andere Seite, die kreative Seite und fand das immer faszinierend, auch ein Stück sozusagen, ja, etwas von meiner Fantasie, von meiner Kreativität dann in Texte zu gießen. Und das hat mir dann auch richtig Freude gemacht. Und das ist ja auch eine Leidenschaft, die ich mit vielen Kollegen und Kolleginnen, also ich spreche jetzt von Autoren, Kollegen, Kolleginnen teile, die ja oft ganz normale bürgerliche Berufe haben und dann in die Krimi-Welt eingestiegen sind. Und das macht natürlich auch Spaß. Wenn ich jetzt nochmal an ein Highlight denke, muss ich auch nochmal sagen, im Jahre 2000 war die Kriminale hier in Essen, also das Autorentreffen der deutschen Krimi-Autoren. Und da habe ich hier in der Kreuzeskirche meinen Krimi vorstellen dürfen. Da saßen hier 400 Autorinnen und Autoren. Und danach haben die mich aufgenommen in das Syndikat, das ist keine kriminelle Vereinigung, das ist der Deutsche Krimi-Autorenverband. Und als ich bei der Essen-Kriminale persönlich dabei war, mich vorstellte, brauchst du nicht, wir waren alle in deiner Kirche, wir haben das gesehen. Wir waren die ersten Lesungen in einer Kirche, einer Krimi-Lesung. War das damals. Und das war für mich eben auch schön, einfach so viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen aus der Krimi-Welt, ne? Von Juristen über eben auch, ich sag mal, Leute aus ganz anderen Berufen. Diplomaten habe ich kennengelernt, der auch Krimis geschrieben hat. Also es war so spannend oder ist spannend. Ne?
Ihr Leben könnte man ja tatsächlich fast verfilmen bei all den Dingen, die Sie erlebt haben. Sie haben ja wahrscheinlich auch noch eine Menge vor, wenn Sie jetzt in den Ruhestand gehen. Ruhestand heißt ja nicht unbedingt, dass man dann nichts mehr macht. Was machen Sie nach Pfingsten?
Ja, ich mache tatsächlich, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht völlig überraschend. Ich bin ja jetzt aus der Stadtmitte, wo ich hier ganz lange unten an der Universität gewohnt habe, mit meiner großen Familie, sind wir jetzt nach Kettwig gezogen. Warum? Weil meine Frau dort eben lange Pfarrerin war. Und wir haben dort auch eine Tochter, von unserer Tochter wohnt dort mit Enkelin. Und dann haben wir gesagt, das macht doch Sinn, jetzt auch als Großeltern uns zu engagieren. Und dann bin ich nach Kettwig gezogen. Und da bin ich dann auf einen wunderbaren Ort gestoßen, der jetzt gar nichts Kirchliches hat, aber hat eben auch was von Begegnung. Das ist nämlich der alte Bahnhof in Kettwig, ein wunderschöner alter Bahnhof, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, ähnlich alt wie die Kreuzeskirche. Und die machen dort sehr tolle Kulturarbeit. Und das hat mich sofort angesprochen. Und ich habe jetzt einfach mit den Leuten dort Kontakt aufgenommen und die hatten das Gefühl, ach, so ein alter Pastor passt ganz gut zu uns. Der ist ja auch ganz kreativ und ganz aktiv und ich werde jetzt tatsächlich... Ich habe ja hier lange Jahre eine Krimi-Couch gehabt, wo ich Autorenkollegen, die wird jetzt nach Kettwig wandern. Die Krimi-Couch wird demnächst in Kettwig im alten Bahnhof. Wirklich die originale Couch, die hier stand, wird dort sein. Wir werden auch dort Lesungen machen und ich werde auch die eine oder andere Veranstaltung dann im alten Bahnhof jetzt machen. Und das macht mir totale Freude, weil dort eben ja ganz viele Menschen sind, die aus ihren Berufen ausgestiegen waren als Pensionäre. Einer war mal Staatsanwalt, der andere war Geschäftsführer, der dritte war in irgendeinem Unternehmen leitend tätig. Und wir haben alle gesagt, wir haben jetzt Freude dran, einen solchen Ort zu bespielen. Und ja, merke ich jetzt, macht mir richtig Lust, neben all den anderen Dingen auch das zu machen.
Also Ruhe und Stand gibt es bei Ihnen nicht, Steffen 102.0 geht weiter.
Ja, Steffen 102.0 kann jetzt deshalb ganz gut weitermachen, weil das Schöne ist ja, ich werde ja am Pfingsten hier, wie man so schön sagt, entpflichtet. Und man muss dazu sagen, die Entpflichtung heißt, dass ich eben nicht mehr in meinem Pfarramt Dienste tun muss, aber ich kann sie alle noch tun. Das ist das Schöne an unserem Beruf. Das heißt, die Entpflichtung bedeutet nur, dass ich keine Pflichtdienst mehr habe, aber ich darf alles noch weitermachen. Ich habe zum Beispiel noch ein paar Trauungen, die noch auf Halde liegen, weil die leider durch Corona nicht stattfinden konnten. Die haben wir jetzt erstmal nach 2022 verschoben.
Die aber darauf bestehen, dass Sie das machen.
Ja, weil das ist eine Konfirmandin von mir, die eine, die habe ich natürlich, da habe ich schon die sie konfirmiert, da habe ich die Tochter konfirmiert und die Tochter getauft. Also das bin ich so ein bisschen der Familienpastor. Und das Schöne ist eben in unserem Beruf, dass eben ich ja alle Dienste weiter möglich machen kann, aber sie nicht mehr machen muss. Das heißt, das ist das Schöne. Ich sage mal ein bisschen, ich bin jetzt ein Freigelassener der Schöpfung. Ja, also ich darf alles tun, aber ich muss es nicht mehr. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Position.
Das bedeutet natürlich auch, dass man noch deutlicher merkt, Ihr Beruf ist in Wahrheit Ihre Berufung und Sie leben das mit jeder Faser Ihres Seins.
Ja, also das merke ich jetzt auch tatsächlich, wo ich jetzt sozusagen vor dem Ruhestand stehe. Und natürlich haben die das jetzt auch im Bahnhof schon gemerkt, dass ich natürlich meinen Beruf jetzt nicht verleugnen kann, dass ich dann schon eine oder andere Idee hatte, die dann auch, sagen wir mal, so eine spirituelle Qualität hat. Und weil sie eben auch nach den Hobbys fragten, ist ja tatsächlich so, dass ich eben neben dem Schreiben eben auch noch das Malen entdeckt habe, aber nicht einfach nur malen, sondern eben wirklich eben auch so eine spirituelle Dimension. Da gibt es eben Meditationsbilder, das sind Mandalas, die eben in allen Kulturen der Erde gestellt worden sind. Und da geht es eben darum, um die eigene innere Mitte zu finden. Und das habe ich für mich dann nochmal entdeckt, auch ein bisschen mit James Rizzi als 3D-Objekte. Habe dazu mit zwei Künstlern so eine Art Performance entwickelt und gemerkt, dass das ganz viele Menschen anspricht. Und jetzt habe ich denen schon angeboten, ich habe jahrelang auch so Workshops dazu gemacht, wo Menschen sagen, ich komme zu meiner eigenen inneren Mitte und spüre, dass da eine Kraft in mir, dass da Kraftquellen freigesetzt werden. Und die im Bahnhof haben gesagt, du, das haben wir noch nicht gehabt, das ist jetzt mal eine neue Ebene, kannst du gerne hier anbieten. Also insofern merke ich, da gibt es eben viele Dinge, die jetzt gar nicht nur im inneren kirchlichen Bereich passieren, sondern ganz offen auch Menschen angeboten werden können. Und es gibt eben, haben wir gerade schon festgestellt, gerade bei Corona merken wir es, gibt schon eine tiefe Sehnsucht nach den Quellen, aus denen wir Kraft schöpfen, nach spirituellen Kraftquellen, ne? Nach Glaubensquellen. Und das finde ich schön, da so ein bisschen auch kreative Möglichkeiten zu schaffen.
Ich glaube, das ist gerade dringender denn je tatsächlich. Wenn Sie so von Spiritualität und dem bei sich selbst und in seiner Mitte sein sprechen, waren Sie das schon immer? Haben Sie immer gewusst, dass Sie mal Pfarrer würden? Oder hatten Sie ursprünglich mal was ganz anderes vor? Vielleicht auch gar nicht so sehr in Ihrer Mitte?
Na, ist interessant, dass Sie die Frage stellen. Wenn man jetzt so zurückblickt auf sein Berufsleben, also ich jetzt zurückblicke, es war interessanterweise so, dass ich durch zwei wirklich tolle Pfarrer, die ich zu Hause hatte, der eine ist leider schon jetzt verstorben, wir beide hatten insofern eine große Nähe, weil wir am gleichen Tag Geburtstag hatten, nur der war 20 Jahre älter als ich, das war immer ganz witzig, diesen Wunsch nach dem Theologen dann bei mir doch aufgekommen ist, weil mich das einfach fasziniert hat damals, dieser Beruf, weil du in diesem Beruf ja mit allen Menschen zu tun hast. Also ich habe dann auch durchaus die Affinität zum Lehramt gehabt. Ich habe dann tatsächlich beide Studiengänge absolviert. Ich hatte dann auch das, ich sag mal, Staatsexamen fürs höhere Lehramt gemacht.
Naja, das, was man an Grundvoraussetzungen mitbringen muss für beides, ist ja tatsächlich auch recht verwandt.
Schön. Ich habe dann auch Geschichte noch genommen. Das passte auch sehr schön. Mit Geschichte und Theologie konnte man das sehr gut. Und das war für mich auch ganz spannend, weil im Studium, ich bin dann im zweiten Hälfte, habe ich das Zweitstudium noch gemacht und das war ganz toll. Ich kann mich noch an ein Seminar erinnern, dann haben wir ein Seminar gemacht, ein Oberseminar über Christenverfolgung im Römischen Reich. Und der Professor war eben auch Altphilologe. Und der guckte dann immer mich an, zwinkerte und sagte, wir beide könnten ja jetzt auch Griechisch übersetzen, die anderen nicht. Ich war immer froh, dass er das nicht drauf bestanden hat, ne? Weil er hatte Altphilologie studiert. Aber da habe ich dann gemerkt, es ist total spannend, beides zusammenzuführen. Und dann habe ich mich trotzdem für das Pfarramt entschieden, weil mich das dann trotzdem auch mehr gereizt hat. Ne? Ich habe natürlich auch gerne Unterricht gegeben, das würde ich überhaupt nicht sagen. Aber ich fand es dann doch im Laufe der Jahre immer spannender zu spüren, wie viele Möglichkeiten eigentlich dieser Beruf bietet, wenn man eben auch bereit ist, sozusagen auf andere zuzugehen. Also ich habe so gut wie nie in meinem Leben erlebt, wenn ich eine Idee hatte, ich habe ja auch Gottesdienste an Orten gemacht, wo man gedacht hat, wie kannst du einen Gottesdienst machen? Ich bin in Diskotheken gegangen, ich bin hier bei Herrn Stratmann gewesen, ne, im Europahaus, ich bin ins GOP-Varieté-Theater gegangen und habe dort Gottesdienste mit Taufen angeboten und fast alle haben gesagt, ist eine spannende Idee, lass uns das machen. Und keiner hat gesagt, völlig verrückt, was willst du hier, sondern weil mir das einfach ein Anliegen war, die Botschaft unter die Menschen zu bringen. Und so hat es ja auch angefangen. Jesus von Nazareth hatte keine Synagoge, er ist zwar da reingegangen und hat dann gebetet, aber am Ende ist er auf die Plätze gegangen, an die Orte, da wo die Menschen waren. Oder Paulus ist in alle Städte gereist und hat gesagt, wir müssen raus auf die Straßen. Eine frohe Botschaft breitet sich aus, weiter von Haus zu Haus, gibt es so einen schönen so einen Ostersong.
Aber sie hätten natürlich auch ihre Arbeit ganz anders interpretieren können und einfach schön in ihrer Kirche bleiben können und hoffen können, dass sonntags einer kommt. Das haben sie ja nun wirklich nie gemacht.
Ja, das habe ich auch gemacht, aber dann habe ich auch bewusst Menschen zu mir eingeladen. Ich bin in beide Richtungen gegangen. Wir haben hier Bürgerkanzeln gehabt. Ich hatte vorhin von Hans-Dieter Hüsch gesprochen. Wir haben auch Bürgerkanzel eingeladen, wo ich dann hier einen Journalisten eingeladen hatte, wo ich die Sozialdezernentin eingeladen habe. Wir haben vor 3 Jahren vor Corona, da wollten wir eigentlich nochmal so ein Projekt starten, hatten wir Norbert Lammert hier, großartig, der Bundestagspräsident, der frühere, ganz tiefgläubiger Katholik, der hat eine großartige Bürgerkanzelrede gehalten. Ich hatte danach Sigmar Gabriel eingeladen, der wäre auch gekommen. Sigmar Gabriel zum Thema Gerechtigkeit. Leider ist uns Corona dazwischen gekommen. Er ist selber Protestant, also richtig auch noch in der evangelischen Kirche. Also insofern war für mich immer wichtig, in beide Richtungen zu gehen. Es gibt einen berühmten Theologen, der übrigens aus Gelsenkirchen stammte, Ernst Käsemann. Die Theologen wissen, wen ich meine. Ernst Käsemann war Neutestamentler und er hat einen schönen Satz geprägt, der uns Theologen, also meine Generation geprägt hat. Der sprach immer vom Gottesdienst im Alltag dieser Welt. Der muss im Alltag der Welt Relevanz haben, Bedeutung. Also das nicht an der Kirchentür, gibst du deinen Glauben ab und dann bist du wieder sozusagen ganz normal, sondern dieser Gottesdienst muss weitergehen. Und als wir 2014 die Kirche hier einweihten, hat der Klaus Eber, das war damals unser zuständiger Oberkirchenrat, eine für mich beeindruckende Predigt gehalten, weil er gesagt hat, jetzt passiert hier in der Kreuzeskirche, der Slogan heißt dazu Gast bei Kirche sein, noch das Pendant zu Ernst Käsemanns Gottesdienst im Alltag der Welt. Der Alltag der Welt kehrt an den Ort des Gottesdienstes ein. Und die durchdringen sich jetzt. Und das ist das Spannende. Das war für mich auch immer die Vision, dass eine Kirche ein Ort ist, der sozusagen offen ist, sozusagen für das, was Alltag macht, dass es dort hineinwirkt und auch umgekehrt, in beide Richtungen wirkt. Deswegen habe ich ganz viele auch hier in der Kirche Gottesdienst ja gemacht, wo es darum ging mit Künstlern. Ich habe hier Performance-Gottesdienst mit Künstlern gemacht. Das war total beeindruckend. Ich habe hier Gottesdienste mit Zirkuskindern gemacht. Wir haben einen Zirkusgottesdienst gemacht, wenn Sie mich fragen. Die haben hier vom Varieté-Theater Leute haben wir drin gehabt. Und wie gesagt, Musical-Stars, also so unterschiedliche Menschen. Und mir war immer wichtig, dass diese Kirchentür nicht zu ist, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern sie offen ist. Und wir haben ja eine Einladung jetzt rausgeschickt von unserem Kirchenvorstand Presbyterium. Da ist die offene Kreuzeskirchtür. Das ist die Einladungsgeste. Genau, zu Gast in einer Kirche sein. Und ich finde, das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je, würde ich jetzt mal, wenn ich jetzt zurückblicke, sage auf mein Leben als Pfarrer an dieser Kirche, wenn es uns gelingt, dass wir wirklich sagen, die Liebe Gottes ist sozusagen ist das Entree in eine Kirche. Ne? Also ich sage immer gesagt, eine Geschichte, die mir eine Frau, als sie in die Kirche kam, gesagt hat, eine ältere Dame, katholische Christin, hat sich dann vorgestellt und guckte in die Kirche und die Fenster und sagte, Herr Pastor, ich bin hier völlig irritiert. Ich sage, warum? Ja, so viele lachende Menschen habe ich noch nie in einer Kirche gesehen. Ich sage, ehrlich gesagt, ist das schade. Sagt sie, wieso? Ja, ich sage, wir verbreiten doch eigentlich die beste Botschaft der Welt. Wir sagen doch jedem Menschen, du bist ein gottgeliebtes Kind. Egal wie du bist, ob groß, klein, arm oder reich, nett oder freundlich. Herr Pastor, da haben Sie recht. Aber mein Pastor hat das immer anders gemacht. Wenn ich in die Kirche kam, kriegte ich nicht den warmen Mantel der Liebe Gottes umgehängt, sondern den nassen Waschlapp meiner Sünden. Und zwar so lange, bis ich so klein mit Hut war. Und dann hat er gesagt, und jetzt bist du reif für die Liebe Gottes. Nee, ich sage James Rhee, sie hatte eine andere Idee. Gesagt, die Liebe Gottes, sie ist sozusagen das Erste. Und das war ja auch das, was Martin Luther gesagt hat. Martin Luther hat einen total schönen Satz geprägt. Der war ja so ein Wortschöpfer. Der hat gesagt, Gott ist wie ein Backofen voller Liebe, der vom Himmel auf die Erde reicht. An dem kannst du dich wärmen. Ne? Hat doch ein wunderschönes Bild, ne? Dass man sich wärmen kann wie in so einem schönen, kennt man doch früher, die Kachelöfen, wo man dran sitzen konnte. Finde ich. Und das ist eigentlich die Botschaft. Und das den Menschen zu vermitteln, ja, mit dem, was man in der Kirche macht, aber auch dem, was man draußen macht. Das muss ja sozusagen auch, ich sag mal, miteinander übereinstimmen. und nicht auseinanderklaffen.
Das tut es aber ganz häufig nicht. Das sehen wir ja an der großen Zahl von Menschen, die aus der Kirche austreten wollen, dass diese Botschaft auch gar nicht mehr immer ankommt. Wie schwierig ist es geworden, die Menschen auch zu erreichen, die nicht von vornherein vielleicht schon ihre eigene Spiritualität haben und sagen, ich warte nur darauf, dass einer kommt. Es gibt ja auch die warten nicht.
Ja, Sie haben recht. Wir haben natürlich schon einen großen Erosionsprozess, also einen Traditionsabbruch. Da beißt jetzt auch keine Maus den Faden ab. Und ich sage jetzt mal, ich habe das nun besonders extrem erlebt. Ich bin ja mitten in einer Großstadt. Ich bin ja in einer City-Situation. Aber vielleicht war das genau der richtige Ort für mich, wo ich dann eben auch mit Kreativität ganz andere Formen entwickeln konnte, zu sagen, aber Sie haben natürlich recht. Es ist nichts mehr selbstverständlich in dieser Gesellschaft. Das ist aber in allen Bereichen so. Fragen Sie mal jemanden, der in der Partei ist. Gut, die Grünen haben jetzt gerade so einen Hype, weil ganz viele Leute eintreten, aber alle, ich sag mal, Strukturen, die unsere Gesellschaft geprägt haben, alle Wertesysteme, ne, sind natürlich auf den Prüfstand, und Corona hat natürlich nochmal besonders stark auch das also sozusagen in den Fokus gelegt. Und natürlich ist es richtig, das würde ich auch so sehen, würde ich auch immer, wenn mich jetzt jüngere Kollegen fragen, ich hatte neulich mit einem jüngeren Kollegen hier, der gesagt hat, kann ich dich, ja, ich bin jetzt gerne bereit als Elder Churchman, sagt man ja, ein Elder Statesman, sondern Elder Churchman. Ihr könnt mich gerne anzapfen, bin ich gerne zu bereit. Aber ich bin natürlich jetzt auch durchaus Realist und sehe, dass es einen großen Abbruch gibt der Tradition, der Selbstverständlichkeiten, und wir natürlich auch vielleicht fast wie so eine Art urchristliche Situation wieder sind, wo wir wirklich nochmal Menschen vielleicht sogar neu alphabetisieren müssen. Es ist nichts mehr selbstverständlich. Die Tradition ist uns wirklich auch ziemlich weggebrochen. Und vielleicht ist das ja auch eine Chance. Also manchmal denke ich auch, ich bin jetzt ja eher einer, der sagt, das Glas ist halb voll. Ne? Und sagt, ja, deswegen versuche ich das zu nutzen. Aber ich kann auch Menschen verstehen, die sagen, das macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wo führt das hin. Und natürlich haben wir ja auch, bin ja jetzt hier in einer Gemeinde, wenn ich jetzt die Geschichte unserer Gemeinde sehe, wir waren mal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die größte Gemeinde, die es in Preußen gab, als unsere Kirche 1896 wurde, hatten wir 40.000 Protestanten bei 100.000 Einwohnern. Und diese Gemeinde und diese Kirche, in der wir hier sitzen, ist für 20.000 Menschen gebaut worden. Das war die Universität, wo auch die Uni ist, das war der berühmte Segerott. Da muss man mal die Relation sehen. Und irgendwann hatte ich hier noch einen Gemeindebestand von, als wir alleine als Innenstadt, von 3.000 Gemeindegliedern. Für eine Riesenkirche, die Riesenplätze hat. Also wir müssen sehen, wir haben natürlich auch, ich sag mal, strukturelle Rahmenbedingungen, die sich so extrem verändert haben, auf die wir sozusagen reagieren als Kirche. Und natürlich brauchen wir sozusagen auch ein Stück Gottvertrauen, sag ich jetzt mal, aber auch ein bisschen Mut. Ich kann nur sagen, Leute, ihr könnt eigentlich mutig auf Menschen rangehen. Menschen, die sozusagen vielleicht erstmal ganz weit weg sind von Kirche, weil es wirklich, wir immer noch einen großen Vertrauensvorschuss haben. Ist jedenfalls meine Erfahrung. Ne? Also mich hat nie einer an der Tür abgewiesen und hat gesagt, was will der Pastor hier? Sondern die haben immer erstmal gesagt, das ist aber interessant, dass Sie auf mich zukommen. Und wenn das was völlig anderes war, was die überhaupt nicht für möglich gehalten haben und gesagt haben, kommen Sie doch mal rein, erzählen Sie doch mal. Und vielleicht ist das nochmal auch die Aufgabe, die wir jetzt heute haben, auch vielleicht nochmal Neuland zu entdecken. Sie haben das vorhin angesprochen, in der Corona-Zeit haben wir als Kirchen, Gemeinden, ob katholisch, evangelisch, freie Gemeinden, plötzlich entdeckt, die Menschen haben einen großen Hunger nach Glauben, nach Stärkung, nach Unterstützung, nach Wertevermittlung, aber wir konnten sie nicht mehr so anbieten, wie wir das hatten, so face to face. Dafür haben wir andere Formen entwickelt. Ne? Ich bin jetzt fast zum, hätte ich mal sagen, zum Internetmissionar geworden. Also ich habe tatsächlich jetzt noch auf die letzten Meter, weil wir gemerkt haben, die Menschen nehmen gerne auch nach Hause Wohnzimmergottesdienste mit. Ich habe tatsächlich zwei Broschüren mit insgesamt 12 Wohnzimmergottesdiensten, mit 12 Predigten, die ich in den letzten Jahren gehalten habe, verteilt und gemerkt, wie die Menschen das angenommen haben und gesagt haben, wissen Sie was, der Pastor, ich habe den jetzt zu Hause gefeiert und das hat mir richtig gut getan. Und ich habe meine Nachbarin eingeladen und wir haben gemeinsam Gottesdienst gefeiert.
Vielleicht ist das ja auch ein ganzes Stück Zukunft, weil die Menschen dann ja auch für sich entscheiden können, wann sie zu Gott finden wollen, wann sie bei Gott sein wollen.
Genau, das ist nämlich auch nochmal eine Erfahrung, dass wir merken, unsere YouTube-Gottesdienste, wir haben Klickzahlen bei den YouTube-Gottesdiensten, die gehen durch die Decke und die sind aber jetzt nicht am Sonntagmorgens um 10 oder um 11, sondern da sagt einer am Samstagabend, du, ich habe da Lust, da habe ich reingeguckt und das hat mich total angesprochen. Oder ich gucke mir das am was weiß ich an und klicke da rein und sage, Mensch, hatte sie aber was Nettes einfallen lassen. Ne? Und wir haben auch gemerkt, dass uns das selber ja auch Freude gemacht hat, auch einfach nochmal freiere Formen zu entwickeln. Ne? Ich habe hier in der Kirche unterschiedlichste Formen. Ich kann mich noch an einen, was ich an einen Highlight, da habe ich ein Open Air, sag mal, war das Freiluftgottesdienst, also eine YouTube-Geschichte hinter der Kirche gemacht zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Und dann stand ich da, hatte nur eine quasi kein Talan, sondern nur eine schöne Regenbogenstola vor der wunderschönen Platane. Und habe darüber erzählt, dass wir 2017 hier grüne Hauptstadt Europas waren und dass das eine tolle Verbindung ist zum Thema Bewahrung der Schöpfung. Hier neben der Kreuzeskirche war hier ein Urban Gardening, mitten in der Stadt, auf unserem Weberplatz. So, und dann habe ich auf einmal gemerkt, das sind so schöne Verbindungen, die wir hier knüpfen konnten. Und ich merke, die Leute sagen, Mann, die Kirche ist doch noch viel näher an uns dran, als wir das vielleicht bisher für möglich gehalten haben.
Wenn es so Menschen gibt wie Sie, in jedem Fall. Jetzt werden Sie verabschiedet, Pfingsten. Haben Sie sich das ausgesucht, absichtlich an Pfingsten? Oder ist Ihnen das so zugeschoben worden?
Nee, das Witzige ist, das ist tatsächlich, würde ich sagen, da hat der Geist Gottes gewirkt. Wir haben in unserer Mitarbeiterrunde mit unserem Kantor, mit unserem Küster, mit den Kollegen vor einem halben Jahr, wie gesagt, da war ja Corona, das war auch schon schwierig, aber da haben wir noch gedacht, naja, komm, das wird sich ja irgendwann entspannen.
Das war ja so ein kurzer Lichtblick.
Ja, war so ein kurzer Lichtblick, wo wir gedacht haben, läuft alles. Und dann kam tatsächlich mein Kantor auf die Idee, hat gesagt, was halten Sie von der Idee? Ne? Sie sind doch so ein geistbewegter Mensch, der immer mit Dynamik ist. Wir machen das Pfingsten. Und wir machen das Pfingsten an beiden Tagen. Da habe ich damals gedacht, ist das ein bisschen oversized, zwei Tage. Aber er sagte, nee, lassen Sie doch, weil ich habe tatsächlich ja am Gemeindehaus, das ist jetzt nicht hier direkt unmittelbar, haben wir, als ich vor 10 Jahren ein Ordinationsjubiläum hatte, eine Kirchenglocke aus einer Kirche, die wir aufgeben mussten, aus dem Kirchturm rausgeholt, die habe ich da aufstellen lassen. Die sollten mir nichts spenden, die Leute, wir haben eine Glocke, wirklich, unten steht die jetzt, man kann sich eine Glocke angucken. Da haben wir einen Glockengottesdienst gefeiert und zwar Pfingstmontag. Da habe ich gesagt, das finde ich jetzt eine schöne Idee. Das war mein Ort, wo ich unter der Woche tätig war und am Sonntag in der Kreuzeskirche. Insofern habe ich damals gesagt, super Idee. Jetzt hat sich das wunderbar gefügt. Insofern war der Geist Gottes wirklich wirksam, dass wir ja jetzt nach dem langen Lockdown wirklich tatsächlich wieder nächste Woche feiern wir den ersten Präsenzgottesdienst wieder am Himmelfahrt. Open Air neben der Kreuzeskirche und am Pfingstwochenende können wir ganz, ganz elegant an 2 Tagen Gottesdienste anbieten, alles Corona-gerecht, natürlich mit sehr begrenzten Zahlen und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil meine Mitarbeiterin rauft sich die Haare, weil sie sagt, was soll ich jetzt machen? Die Leute rennen uns die Bude ein. Ich sage, eigentlich wünscht man sich das als Pastor, dass du jetzt Wartelisten für deinen Gottesdienst machst. Wir haben ja jetzt eine elegante Lösung, wir haben 2 Gottesdienste, einmal am Sonntagmorgen hier in der Kreuzeskirche und jetzt für Montag und es gibt Leute, die favorisieren dann eher die Open-Air-Geschichte und das finde ich auch sehr schön. Insofern war es jetzt eine gute Fügung, sag ich jetzt mal, dass wir gesagt haben, wir können das ein bisschen entzerren, aber wir können natürlich dem auch Rechnung tragen, dass viele Menschen auch gerne einfach auch Abschied mit mir feiern wollen und ich natürlich auch. Also das hätte mir schon wehgetan, wenn wir jetzt gar nichts hätten machen können. Natürlich hätte man das schriftlich machen können und was mich eben jetzt da so tick ich halt, war jetzt auch nicht meine Idee, aber fand ich jetzt auch schön. Das ist ja schön, wenn man sich austauscht. Normalerweise würde man nach dem Gottesdienst noch eine Begegnung machen. Das geht natürlich nicht. Wir dürfen tatsächlich Gottesdienste feiern. Ist auch nie verboten worden. Wir können religiöse Angebote machen, aber danach müssen alle die Kirche verlassen. Wir dürfen auch nicht mehr zusammenstehen. Es darf auch nichts zu essen und zu trinken, was ich ganz schade finde, weil eigentlich gehört für mich das dazu.
Vielleicht stellen Sie ein Glas auf mit ein paar Zetteln und Stiften, dann kann jeder noch eine Botschaft.
Ja, wir machen es sogar noch anders, sondern jeder bekommt am Ende eine 100-Wundertüte. Ich bereite gerade Tüten vor, als kleine Dankeschön-Tüten, war eine tolle Idee, hatte mein Kollege, hat gesagt, du, was hältst du von der Idee? Weil die Leute freuen sich ja, wenn sie etwas von dir noch mitbekommen, wenn sie aber auch ein bisschen Wegzehrung will. Da ist natürlich was für das leibliche Wohl und was fürs geistliche Wohl drin. Und ich muss gestehen, mir hat das jetzt so Spaß gemacht, diese Tüten zu füllen. Ich bin bis nach Wittenberg gegangen. Es wird was von Luther geben, es wird also einen Luther-Keks geben, es wird was hier aus von mir geben, was Süßes, und es wird natürlich auch was Inhaltliches geben. Es wird für jeden, wird was, es gibt die Pfingstrosen, es wird was zur Pfingstrose geben, es gibt eine wunderschöne Legende zur Pfingstrose, eine sehr geistliche, spirituelle Geschichte. Und ich habe gemerkt, das macht mir so viel Freude, weil ich einfach mir dann vorstelle, hier stehen diese Tüten, die sehen wunderschön aus mit Blumen drauf und da steht einfach nur Danke drauf und die werden dort stehen und jeder, der rausgeht, nimmt eine Tüte und kann dann einfach nochmal mir einen Gruß zuwinken und geht dann nach Hause und packt die aus und hat eine wirkliche, eine Dankeschön-Tüte. Und das finde ich jetzt nochmal eine schöne Verbindung. Also da wirklich sich jetzt auch, das zeigt sich, dass man dann kreative Formen entwickeln kann, wo man auch zeigen kann, ja, ich fühle mich mit euch verbunden und umgekehrt. Und wir müssen jetzt auch dem Rechnung tragen, dass wir in einer sehr schwierigen Phase sind, die Gott sei Dank sich jetzt langsam dem Ende zuneigt, muss man ja auch sagen. Es ist tatsächlich jetzt so, sage ich jetzt mal ganz ernsthaft, dass das Impfen ja immer mehr zunimmt, dass immer mehr Menschen sozusagen durchgeimpft sind, dass wir doch jetzt in eine, Gott sei Dank, in eine Impfdynamik kommen, wo immer mehr Menschen auch geschützt sind. Das ist ja ganz wichtig. Und wir alle ja auch dankbar dafür sind, bin ich jetzt mal, dass das überhaupt möglich war. Ich hätte das nicht vor einem Jahr geglaubt, dass wir so viele Impfstoffe in so schnell kurzer Zeit entwickelt haben, die auch so viel schützen. Ne? Natürlich gibt es da auch immer Probleme, wir sollen ja auch nicht sein, aber ich finde jetzt mal ganz positiv gedacht, ich dachte, ich bin ja der Halbvollglas-Mensch. Ne? Ich sage, ja, da merkt man offensichtlich, deswegen bin ich jetzt einerseits dankbar, dass wir das machen können, dankbar, dass wir vor einem halben Jahr die Entscheidung gefällt haben, lass uns das an beiden Tagen machen, dass wir das auch ein bisschen entzerren können und beiden Menschen auch, es gibt auch Menschen, die sagen, ich komme lieber draußen, ich sage, das ist mir für mich jetzt einfach, fühle ich mich wohl dabei, ich sage, das ist in Ordnung, dann sitzt du draußen, ist okay. Ja, und die anderen sagen, nee, ich möchte gerne in der Kirche mit Orgel, mit unserer Kantorei, draußen werden unsere Bläser, die ich auch liebe, wird unser Bläserchor, mit dem ich seit über 20 Jahren zusammenarbeite, die freuen sich auch drauf, nochmal ihrem Pastor eine schöne Abschiedsmusik zu geben und ich finde, da sind so viele Menschen, die einfach ihr nochmal Wiedersehen sagen wollen.
Und das Schöne ist auch zu sehen, sie sind ja danach nicht aus der Welt zum Glück.
Nee, das finde ich jetzt auch nochmal schön. Ich muss gestehen, es ist jetzt ein bisschen eigentümliche Erfahrung, weil bisher war es ja so, ist meine Frau immer hier aus der Innenstadt nach Kettwig zu ihrem Dienst gefahren. Ich muss jetzt immer von Kettwig und ich muss immer überlegen, ich versuche immer 3-4 Dinge jetzt gleichzeitig zu machen.
Weil aber das ist doch fair, dass Sie jetzt fahren müssen.
Nein, ich sage jetzt gar nichts gegen. Ich merke nur, dass dieser Weg umgekehrt jetzt, ich fast das Gefühl habe, ich fahre jetzt in die Stadt, wie früher die Leute gesagt haben, dann habe ich mir gedacht, das ist aber eine komische Denke. Doch, geht mir jetzt selber so. Ne? Aber ich freue mich natürlich, wenn ich hier bin. Deswegen habe ich auch gerne dieses Interview hier in der Kirche gemacht, weil natürlich das so ein Ort ist, der mich doch wirklich geprägt hat, der auch meine Lebensgeschichte natürlich geprägt hat. Und ich wirklich, wirklich freue, dass dieser Ort eben weiter lebendig bleiben wird. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Und ich habe natürlich auch meiner Gemeinde angeboten, es gibt einen schönen Satz, der heißt, IR heißt in Rufweite. Ne? Also wenn ihr wollt, kann ich gerne nochmal bei irgendeinem besonderen Anlass hier mal einen Gottesdienst machen oder mit Künstlern was zusammen machen. Wir werden ja auch weiter hier Kunstausstellungen machen und da wäre ich sicher bereit, wenn jemand sagt, Mensch, willst du nicht was mit uns zusammen machen? Wie gesagt, ich kann alles machen, ich muss aber nichts mehr machen. Das ist eine wunderschöne Position.
Und Sie haben natürlich auch so positiv hier eingewirkt, dass all die Kollegen, die jetzt die Dinge von Ihnen übernehmen, wahrscheinlich auch dafür sorgen würden, dass dieser Spirit und diese Energie auch hier bleibt, oder?
Ich würde auch sagen, diese Spirit und diese Energie ist in dem gesamten Konzept hier. Also das finde ich das Tolle, dass es uns gelungen ist, hier wirklich ein, sag mal, Gesamtkunstwerk zu entwickeln, wo ganz viele Player dabei sind. Dass ich natürlich einer der Treiber bin, da braucht man ja gar nicht verleugnen, ist überhaupt nicht. Aber deswegen kann ich auch mit einer gewissen Zufriedenheit und Entspanntheit jetzt in Pension gehen, weil ich weiß, es hängt nicht nur an mir. das ist natürlich immer das Tragische, wenn man das Gefühl hat, boah, das hängt jetzt alles an dir und wenn du jetzt weg bist, geht das alles nicht mehr so weiter. Das geht sicher anders weiter, ist ja auch nicht schlimm. Aber es wird in einer guten Weise weitergehen und der Geist dieses Ortes, der wird wirklich auch weiterbleiben, da bin ich fest von überzeugt. Und der wird auch für viele in dieser Stadtgesellschaft, sowohl in der Gemeinde, aber auch in der kommunalen Gesellschaft, ein wichtiger Ort bleiben.
Das ist ein absolut perfektes Schlusswort. Vielen Dank an Steffen Hunder. Am Pfingstwochenende gehen Sie in den wohlverdienten Ruhestand, aber Ruhestand heißt bei Ihnen weder Ruhe, noch dass Sie stehen bleiben. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Hat mir sehr viel Freude gemacht.